Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
Am 1. Juni, da war es endlich soweit. Die Europäische Staatsanwaltschaft, die hat ihren Dienst aufgenommen. Wurde auch langsam mal Zeit, könnten wir da jetzt sagen, denn auf das Ganze hatte man sich schon 2017 geeinigt. Aber mal ehrlich, so ganz klar ist es den meisten von uns wahrscheinlich trotzdem noch nicht, was diese Europäische Staatsanwaltschaft denn machen soll. Deswegen versuche ich es jetzt mal ganz einfach zu halten. Also die Zuständigkeitsgebiete von nationalen Strafverfolgungsbehörden, die enden eben meist an den Ländergrenzen. Und mit Hilfe dieser Europäischen Staatsanwaltschaft, kurz der EUSTA, können nun Straftaten, die den EU-Haushalt schädigen, eben auch im ganzen EU-Raum verfolgt werden. Damit ist diese Behörde die erste ihrer Art, die unabhängig und unmittelbar grenzüberschreitend handeln darf. So viel zur Theorie, aber wie sieht denn das Ganze in der Praxis aus? Ja, genau darum soll's heute gehen. Und falls ihr euch schon gewundert habt, ob die euch bekannte Rabea Schlotz in den Stimmbruch gekommen ist, nee, das ist sie nicht. Heute ausnahmsweise mal mit mir am Telefon Till Schewitz. Und natürlich ist auch wieder der gute Achim Dörfer am Start. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
Hallo Till und Grüße nach Leipzig.
Achim, die EU, die gibt's ja jetzt schon seit gut 30 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Aber die gemeinsame Staatsanwaltschaft, die geht eben jetzt gerade erst an den Start. Wie kommt's denn gerade jetzt dazu? Und mal so unter uns, warum hat das denn so lange gedauert?
Naja, das hat lange gedauert. Das ist das eine Enttäuschende. Und das zweite Enttäuschende, es ist ein viel kleinerer Schritt, glaube ich, als ich das so auf das erste Hören anhört. Und das ist natürlich deswegen so schwierig, weil so eine gemeinsame Behörde bedeutet ja gemeinsames Personal, bedeutet aber auch gemeinsame Regeln, nach denen dieses gemeinsame Personal dann handeln soll. Und beides muss harmonisiert werden. Und hier reden wir über einen ganz sensiblen Teil jeder nationalen Demokratie, nämlich das Strafrecht. Das ist schon auch Sache der nationalen Wähler, darüber natürlich bestimmen zu dürfen. Und wenn man jetzt auch nur die Behörden, die sich mit diesem Strafrecht auseinandersetzen, denn ein übergreifendes Strafrecht als solches haben wir ja auch noch nicht mal. Also wenn man nur diese Behörden harmonisieren möchte, dann ist das schon schwierig genug und das erfordert dann eben, wie man hier genau sieht, einen ganz langen Vorlauf, auch so ein bisschen eine Vorläuferorganisation, da kommen wir gleich noch drauf. Enttäuschend, aber andererseits toll, dass man sowas dann doch immer wieder hinbekommt.
Ja, Stichwort langer Vorlauf schon, auch Prä-Corona im Oktober 2019, da hat der Europäische Rat dann Laura Quadruta-Kövesi als erste europäische Generalstaatsanwältin bestätigt und ein gutes Jahr dann später, da wurden dann auch die restlichen europäischen Staatsanwälte ernannt. Wie können wir uns denn diesen Auswahlprozess des Europäischen Rats vorstellen?
Naja, das ist natürlich dann wieder so dieses Gekungel, auch so ein bisschen dieses politische Ausgekegel, da bringen sich natürlich auch über die unterschiedlichen Parteizugehörigkeiten, über unterschiedliche Proporze auch in nationaler Hinsicht, auch darüber, wem man sowas zutraut. Wir haben es ja zum Beispiel bei der Europäischen Zentralbank gehabt, dass man so dieses Vorurteil hat, bestimmte Nationen könnten besonders gut mit Geld umgehen und dann möchten eben alle jemanden haben, der aus dieser Schule quasi stammt. Ja, gibt es alle möglichen Proporze und ja, man hatte auch lange genug Zeit. Ich will vielleicht nochmal kurz auf die Vorgeschichte so ein bisschen eingehen. Weil ich davon dann immer gehört habe, als ich mal ab und zu vor längeren Jahren dann in Brüssel auch war. OLAF ist so diese Vorläuferorganisation und auch diese begleitende Organisation des Ganzen. Damit ging das dann eigentlich los, die europäische Korruptionsbekämpfung. Und OLAF ist jetzt eben nicht das Tischbein von IKEA, das heißt nämlich OLAF. Ich habe es extra vor der Sendung nochmal recherchiert, sondern OLAF ist das Office de lutte antifraude. Also das schön in französischer Abkürzung, da hat man sicherlich auch dann nächtelang verhandelt. Diesmal haben sich die Franzosen durchgesetzt. Also das Amt für Betrugsbekämpfung, das ging so ein bisschen dem Ganzen vor und begleitet das Ganze. Das war im Grunde so eine gemeinsame Initiative. Und dem hat man jetzt auch noch versucht, sozusagen Zähne zu verpassen in Form dann auch des Personals. Aber nicht jeder möchte diese Szene bei sich sehen. Ist mir jetzt auch aufgefallen, dass es eben teilnehmende Länder gibt, die keineswegs alle sind. Das ist so ein bisschen wie beim Euro. Und gerade wenn wir vielleicht mal drüber nachdenken, was man so zuletzt lesen konnte, wo so Subventionsbetrug oder irgendwelche filzigen Netzwerke in einzelne Mitgliedstaaten bestehen, wo dann das Geld abfließt oder wo vielleicht besonders so Umsatzsteuerbetrugskartelle aktiv sind. Das sind alles so Delikte, die würden dann da reinfallen. Blöderweise sind von den Ländern ein paar nicht dabei, nämlich zum Beispiel Polen und Ungarn. Also da sind die Nationen auch so ein bisschen angefasst, dass sie doch Dinge noch selber verfolgen wollen und es eben eine Angst gibt quasi vor, ja, wiederum Brüssel, auch wenn es nur das Personal ist, was ja dann in diesem Falle eigentlich das ungarische oder polnische Recht auch anwenden müsste.
Achim, ich bin dir ganz dankbar. Ich bin hier ja nur die Aushilfe und bei dem Thema wahrscheinlich auch so ein Laie wie einige von unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber mir wurde eben auch gesagt, dass es in der EU schon eine recht ähnliche Behörde gibt, nämlich das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Deswegen frage ich dich jetzt auch nochmal ganz konkret, wo liegen denn da die Unterschiede zwischen diesen beiden Behörden?
Also OLAF gibt es schon länger. OLAF ist auch vom Parlament eher kontrolliert. Also auch das Europäische Parlament, die Parlamentarier in Brüssel sind da tätig. Es gehört also mehr der Exekutive an, kontrolliert durch die Legislative, und die Europäische Staatsanwaltschaft, die hat man jetzt eben ganz gezielt im Bereich der Judikative angesiedelt, die soll nämlich vollkommen unabhängig und dezentral dann sogar teilweise agieren, aber das Wort unabhängig ist hier auch ganz wichtig, weil wir da eben dann Reibungspunkte auch mit den Nationalstaaten haben. Also bei OLAF, der Vorgängerbehörde, gibt es so eine informelle Zusammenarbeit, so behördenmäßig. Da können sich dann auch, sagen wir mal, in Deutschland unterschiedliche Institutionen dran beteiligen. Die unabhängige europäische Staatsanwaltschaft heißt dann eben in dem Punkt, dass Deutschland sich dem auch soweit unterwerfen muss, dass eben bei diesen speziellen EU-Haushaltsdelikten, also zum Beispiel, sagen wir mal, Subventionsbetrug als Beispiel, nicht die normale Fahrerflucht in Deutschland, das bleibt Nationalsache, aber Subventionsbetrug, da müsste sich Deutschland dann unterwerfen. Und vielleicht hier am Rande nochmal auf so einen Reibungspunkt hingewiesen, den wir in anderer Form auch schon mal besprochen haben bei uns im Podcast. Die deutschen Staatsanwaltschaften sind im Gegensatz zu der jetzigen europäischen Staatsanwaltschaft nämlich nicht unabhängig. Die unterliegen dem Ministerium. Also da müssen dann Länder wie Deutschland, die so eine zentralisierte Staatsanwaltschaft haben, auch über ihren Schatten springen und sowas zulassen. Und ja, unsere langfristigen Hörer werden sich vielleicht erinnern können, wir hatten es beim europäischen Haftbefehl, wo nämlich gesagt wurde, die europäischen Haftbefehle, die von deutschen Staatsanwälten unterschrieben werden, sind nicht gültig, weil die nämlich keine unabhängigen Organe der Rechtspflege sind. In Deutschland muss es dann Richter unterschreiben. Also hier prallen so auch unterschiedliche Traditionen zusammen und deswegen, du hörst schon so meine Begeisterung raus. Ich kann mich ja immer freuen dann darüber, wenn Demokratie weiterentwickelt wird. Ich finde es eigentlich eine tolle Sache, dass man eben auch ein bisschen mehr an unabhängiger Staatsanwaltschaft dadurch in Deutschland zum Beispiel bekommt.
Dann sind wir ja auch schon beim Eingemachten angekommen. Also die Oyster, wie sie kurz heißt, die hat am 1. Juni losgelegt. Und du hast gerade schon mal so ein Beispiel genannt, wie so ein Fall aussehen könnte. Könntest du vielleicht noch ein, zwei andere nennen von Fällen, mit denen sich diese Staatsanwaltschaft dann so beschäftigen würde?
Ja, genau. Also wir hatten den Subventionsbetrug. Wir haben dann Dinge, hier sind auch Steuerstraftaten zum Beispiel angesprochen. Auch das ist so ein über den Schatten springen im Prinzip, weil die Steuerhoheit ja schon bei den Mitgliedstaaten liegt. Wir haben keine Harmonisierung oder gemeinsamen Steuergesetze auf europäischer Ebene. Das Einzige, was wir haben, ist so ein Mindest- und Höchstkorridor bei den Umsatzsteuersätzen. Dennoch, Steuerstraftaten, die den europäischen Haushalt betreffen, weil wir zum Beispiel sogenannte Umsatzsteuerkarusselle über verschiedene Länder hinweg haben. Also sagen wir so, ich kann als Deutscher zum Beispiel aus den Niederlanden umsatzsteuerfrei Waren beziehen, wir nicht eine Umsatzsteueridentifikationsnummer habe. So, das ist also für mich dann günstiger, an die Sachen zu kommen, weil ich erstmal die niederländische Umsatzsteuer nicht bezahlen muss. Ich muss dann aber die deutsche Umsatzsteuer bei der Einfuhr bezahlen, beziehungsweise in anderer Hinsicht mich da konform verhalten. Und da passiert es dann schon mal, dass auch größere kriminelle Organisationen solche Dinge systematisch vergessen. Auch da wird eben der europäische Haushalt geschädigt. Da wäre dann auch die Oyster zuständig. Und ja, wir haben als Thema zum Beispiel auch Korruption. Ne? Also wenn jetzt länderübergreifend Politiker bestochen würden oder länderübergreifend europäische Behörden oder deren Außenstellen mit Korruption überzogen würden, auch dann wäre die Oyster zuständig. Und die Oyster hat sogar was ganz Flottes gemacht, das kann man auch hier auf der Website von Olaf sehen. Da gibt es nämlich einen schönen roten Button, wo man dann gleich online sogar das anklicken und kann seinen Verdacht äußern. Also ne, man will hier auch ein bisschen näher am Bürger dran sein. Man hat hier eben auch gleich wiederum die Whistleblowing-Politik, die der EU teilweise ja auch sehr wichtig ist, umgesetzt.
Also ein kleines Pets-Tool ist da auch online schon integriert.
Absolut. Und das ist gar nicht so klein. Das sind ja heftige Delikte, aber die dann eben vor Ort abgeurteilt werden müssten. Also ein europäisches Gericht dafür gibt's nicht. Auch das finde ich eine interessante Hybridgeschichte, wo eben auch die Nationalstaaten sich zurücknehmen müssen. Diese europäischen Staatsanwälte verfolgen das Ganze dann unabhängig, aber es würde dann zum Beispiel vor deutschen oder italienischen Gerichten verhandelt.
Wenn wir bei Deutschland sind, nun hat ja Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in ihrem Kommentar zur Oyster mal erwähnt, dass vor allem Straftaten im Zusammenhang mit diesem EU-Corona-Hilfspaket ein großes Thema für die Staatsanwaltschaft sein werden. War das vielleicht auch ein Grund, warum diese Behörde gerade jetzt startet, beziehungsweise hätte es ohne diese Situation, die wir sie haben, vielleicht sogar sonst noch länger gedauert?
Ja, finde ich einen interessanten Gedanken und ich würde dir auch in dieser Vermutung durchaus zustimmen. Weil wir eben diese gewaltigen Hilfspakete hatten, weil wir ja diese Hilfspakete vielfach, was ist da drin? Da sind Subventionen drin, da sind Steuerermäßigungen drin, da sind irgendwelche anderen Sondervorteile drin, da sind direkte Zuwendungen drin, da sind Darlehen, zinsgünstige Darlehen drin. Und das Ganze wollte man ja schnell unter die Leute bringen. Das heißt, die Prüfstandards und sind gesenkt worden, alles ging viel schneller, die Formulare waren kürzer. Klar, ein Riesenpotenzial für Betrug und ich denke, die Vermutung ist richtig und da hätte man dann ja auch klug gehandelt, wenn man sagt, okay, mit Blick jetzt auf diese dicksten Fälle natürlich nur, die dann von der Oyster behandelt werden sollen und auch mit Blick vielleicht auf eine Einheitlichkeit europaweit, dass eben nicht einige besser wegkommen als anderswo oder schwächer verfolgt werden als anderswo, führen wir das ein, würde ich auch nochmal so als beschleunigenden Faktor sehen.
Achim, dann lass uns zum Abschluss hier nochmal kurz die Orakelmaschine anwerfen, beziehungsweise ich werf sie an und du orakelst und blickst in die Zukunft. Was denkst du denn? Wird die europäische Staatsanwaltschaft den Mitgliedstaaten auch mal Beine stellen, also gerade denen, die vorher bei Themen wie Korruption oder Geldwäsche nicht so ganz genau hingesehen haben, werden die ein bisschen Ärger kriegen oder fehlen eben genau diese Länder, die du schon angesprochen hast, da einfach in diesem Bündnis?
Naja, einige fehlen, andere sind drin und ich würde uns da auch alle einschließen. Also Deutschland ist auch nicht so seriös, wie wir immer so denken wollen. Es gibt auch sehr viel Korruption, Subventionsbetrug hier und vollkommen richtig, da werden schon Beine gemacht werden, da wird es knirschen oder sogar mal krachen, weil natürlich manche lokale Staatsanwaltschaft mit nicht so einer Sonderkompetenz sich da schon wundern wird, was sich auch manche Richter wundern werden, was da an natürlich Qualität und Nachdruck kommt, wo man dann vielleicht auch in Einzelfällen nicht mehr so leicht wird, irgendwie feilschen können oder so. Also ich finde es total spannend, wenn ich eben sehe, gerade bei Wirtschaftsstraftaten, die wir jetzt so bundesländerweit zentralisiert haben in der Bundesrepublik, aber wie selbst das als Spezialisierung nicht ausreicht, wenn man das Ganze jetzt wirklich europäisch zentralisiert hat, kommt eine ganz neue Qualität und auch Qualifikation bei diesen Straftaten rein. Aber ich glaube, wir werden sehr viele Reibungsverluste sehen, auch mit den lokalen Behörden. Wir werden so ein gegenseitiges Lernen voneinander, so Anpassungsprozesse sehen, vieles, was noch justiert werden muss. Aber ich finde es insgesamt eine gute Sache, also nach dem Motto unserer Sendung durchaus gerecht.
Das sagt der Rechtsanwalt Achim Dürfer und für meinen Teil sind wir damit durch für heute. Achim, habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas ergänzen dazu?
Nee, alles prima. Vielen Dank für deine Fragen. Ich glaube, wir haben da die wesentlichen Punkte abgehandelt und werden da bestimmt noch mal in ein paar Jahren drüber sprechen, wenn vielleicht auch mal so Urteile vom Europäischen Gerichtshof zum Handeln der Oyster auf dem Markt sind.
Dann großes Dank an dieser Stelle auch an dich, Achim Dürfer, Rechtsanwalt. Und ich kann noch sagen, ich bin Till Schirpitz. Ich hoffe, ich habe mich hier als Vertretung einigermaßen gut geschlagen. Und ich sag mal so, auf bald. Macht's gut zusammen.
Tschüss auch von mir.
Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dürfer.